Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen zurück zur dritten Session, wo wir uns jetzt den guten und schlechten, den Beispielen jedenfalls widmen wollen. Wir haben es überschrieben mit Regionen im Wandel und gucken uns in dieser Session, werfen einen Blick auf das Ruhrgebiet, werfen einen Blick auf Ostdeutschland und werfen einen Blick auf Norditalien. Was können wir denn lernen aus den Erfahrungen, die wir hier und anderswo bisher gemacht haben? Ich muss Ihnen vorweg sagen, ich weiß bei keinem der Autoren, wie oft Sie schon, oder der Redner, wie oft Sie schon im Wirtschaftsdienst waren. Ich bitte, das später irgendwen beim Wirtschaftsdienst zu fragen, das lässt sich bestimmt rausfinden. Ich weiß aber, dass Herr Röhl aus dem bitte? Der war schon, ja, sehen Sie, das haben wir schon eins schon geklärt. Ein Kollege aus dem Institut der deutschen Wirtschaft, seit 2002 dort, war vorher am IFO Dresden und kümmert sich seit langen Jahren bei uns über die kümmert sich um Regionalthemen, kümmert sich um Ost-West-Fragen, hat gerade vor wenigen Tagen eine Studie, ein Gutachten über das Ruhrgebiet mit veröffentlicht. Eine sehr kurze, populär geschriebene Kurzfassung aus unserem IWD finden Sie auch in der Tüte, die Ihnen mitverteilt wurden. Herr Röhl, Ruhrgebiet, der anhaltende industrielle Strukturwandel im Spiegel der Regionalpolitik. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Barth. Meine sehr geehrten Damen und Herren, freut mich sehr, hier heute vortragen zu dürfen in der gemeinsamen Veranstaltung mit dem Wirtschaftsdienst. Ja, der anhaltende Strukturwandel im Spiegel der Regionalpolitik. Wir haben heute ja schon viele regionalpolitische Vorträge gehört. Insofern gibt es da auch gewisse Doppelungen. Es gibt aber auch eine gewisse Doppelung, weil Herr Hüther auch schon etwas auf das Ruhrgebiet eingegangen ist. Das kommt mir insofern gelegen, dass ich damit eine Chance habe, die Zeit einzuhalten. Wo steht das Ruhrgebiet? Damit werde ich beginnen. Dann gehe ich auf die Regionalpolitik ein, sehr knapp, weil das ja schon nach den Vorträgen heute weitgehend geklärt ist, denke ich, wie die Regionalpolitik abläuft. Dann spiegele ich ein bisschen die Strukturförderung im Ruhrgebiet mit der Entwicklung der Regionalpolitik in Deutschland, um abschließend darauf einzugehen, wie die Regionalpolitik zukünftig vielleicht besser an Rhein und Ruhr wirken kann. Wir haben schon gehört, die bisherigen Programme waren zumindest bezogen auf das Ruhrgebiet nicht von besonderem Erfolg gekrönt. Ja, ein kurzer Steckbrief zum Ruhrgebiet mit 5,1 Millionen Einwohnern in der Metropole Ruhr, den 15 Kreisen, die gemeinhin zum Ruhrgebiet gezählt werden, immer noch größter deutscher Ballungsraum, allerdings verteilt auf 15 Kreise, 13 Großstädte, insgesamt 53 Kommunen und zwei auch noch gleich großen Städten an der Spitze, Dortmund und Essen mit je 585.000 Einwohnern und eine politische Aufteilung auf drei Regierungsbezirke in Nordrhein-Westfalen. Als Klammer der Regionalverband Ruhr. Aber insgesamt kann halt der Anspruch, eine Metropole zu sein, nicht wirklich erfüllt werden durch diese Konstruktion. Ja, die Entwicklung der Einwohnerzahl, Herr Hüther ist auch schon darauf eingegangen. Die Frage ist, ist die Stabilisierung gelungen zuletzt oder ist das nur eine Momentaufnahme? Bis 2016, für zwei Jahre, steigen die Einwohnerzahlen wieder, gehen wir bald wieder in den Sinkflug über. Arbeitslosigkeit hier eine etwas andere Darstellung, als wir schon gesehen hatten. Wir sehen halt den konstant hohen Abstand zur Entwicklung in Deutschland, aber auch in Nordrhein-Westfalen insgesamt. Und die führenden Metropolräume in Deutschland, die 70 Großstädte, genau gleich auf, interessanterweise die Metropolregionen mit ihrem Umland, die 70 Städte ab 100.000 Einwohner, kreisfreien Städte ohne Umland. Aber die Entwicklung ist dort gleich genau. Ja, wenn wir diese Top 7 Metropolräume in Deutschland nochmal eingehender anschauen, Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes seit dem Jahr 2000, dann sehen wir halt München deutlich an der Spitze, das Ruhrgebiet am Ende, aber bei der Entwicklung seit dem Jahr 2000 kein Rückstand des Ruhrgebiets mehr. Das ist aber natürlich auch ausgelöst durch den Einwohnerverlust. Also der Einwohnerverlust hat da wie für Ostdeutschland mit dazu geführt, dass das BIP hier Einwohner sich sogar ein bisschen erholen konnte, nur Stuttgart ist schneller gewachsen. Und damit fällt das Ruhrgebiet dann in der Wirtschaftskraft nicht weiter zurück, wenn man 2000 als Ausgangspunkt nimmt. Aber immer berücksichtigen, man hat allein 14,8% Rückstand gegenüber dem deutschen Durchschnitt und gegenüber den Metropolräumen natürlich einen noch viel größeren, außer Berlin-Potsdam. Da sind die Strukturen natürlich auch nicht so stark, aber es liegt immerhin vor dem Ruhrgebiet. Ja, industrielle Wertschöpfung, eigentlich keine Industrieregion mehr, wenn man die Wertschöpfungszahlen anschaut. Kann ich aber auch relativ flott drüber hinweggehen, weil die Grafik auch schon von Herrn Hüther gezeigt wurde. Die Regionalpolitik in Deutschland, stark geprägt mit der Zielrichtung Abbau interregionaler Einkommensunterschiede über die Schaffung neuer Arbeitsplätze, und zwar, weil die Exportbasistheorie wirken soll, der Exportmultiplikator, Einkommensmultiplikator, direkte Zuschüsse zu Investitionskosten privater Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe, also in Unternehmen mit überregionalen Absatz. Da können manchmal auch ein paar Dienstleistungsbranchen mit reinkommen, aber im Wesentlichen verarbeitendes Gewerbe, Industrieansiedlung, Schaffung von Arbeitsplätzen und Stärkung der Wertschöpfung in der Region. Und ergänzend die Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur. Ja, wie kommen wir zu dem Fördergebiet? Wir haben ein Indikatormodell, und innerhalb dieses Indikatormodells werden etwa roundabout ein Viertel der Bevölkerung gefördert. Die Schwächsten, je nachdem die Regionen, Arbeitsmarktregionen, die am schwächsten abschneiden nach diesem Indikator. Wir haben den Bruttojahreslohn, die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 40% und die Arbeitslosenquote mit 45% als maßgebliche Einflussfaktoren innerhalb des Indikators. Ein Infrastrukturindikator, der auch die Erreichbarkeit umfasst, im Wesentlichen die Erreichbarkeit, Entfernung zu Autobahnen und ICE-Anschlüssen, nur mit sehr kleinem Einfluss. Ja, wie wirkt sich das Ganze dann aus? Wenn wir die Kennziffern anschauen, dann sehen wir halt in Deutschland bei der Arbeitslosenquote hier jeweils 2009 bis 2012, das gilt jetzt immer noch, das ist also sehr weit der Nachlauf. Ostdeutschland und das Ruhrgebiet mit hohen Arbeitslosenquoten, noch ein paar weitere westdeutsche Regionen, aber im Wesentlichen Ostdeutschland und Ruhrgebiet die Problemregionen. Seither hatten wir aber eine starke Annäherung zwischen Ost und West. Septemberquote, heute ist die Oktoberquote gekommen, die habe ich hier noch nicht drin. West 4,7, Ost 6,5, also diese Differenzierung wird immer kleiner. Anders bei dem zweiten großen Einflussfaktor, bei den Bruttolöhnen sind die Differenzen zwischen Ost und West ziemlich persistent. Wir sehen halt auch, dass bei den Bruttolöhnen das Ruhrgebiet nicht so schlecht abschneidet, sondern ländliche Regionen im Westen schwächer abschneiden. Dort ist aber zu berücksichtigen natürlich, dass wir, wenn wir die kaufkraftbereinigten Nettolöhne anschauen, durchaus geringere Differenzen haben wegen der Steuerprogression und der niedrigeren Preise auf dem Lande. Bei der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist ja zu fragen, ob diese Bruttolöhne wirklich ausschlaggebend sein sollten. Ja, die Fördergebiete, können wir auch schnell drüber hinweggehen, hat Kollege Ragnitz schon gezeigt. Der Osten halt als prädefiniertes C-Fördergebiet, und westdeutsche Regionen, die gefördert werden, muss man immer im Hinterkopf behalten, werden nur in sehr kleinem Umfang gefördert. Wir haben schon so nur noch wenig Geld in der GAW, 1,3 Milliarden etwa pro Jahr. Und diese D-Fördergebiete und nicht prädefiniertes C-Fördergebiet, da kriegt man nicht viel Geld daraus. Ja, hier die Mittel. In den 90er Jahren wurde sehr viel Geld über die GAW vergeben. 1991 5,9 Milliarden Euro. Und wenn man dann die Inflation noch mit dazu berücksichtigt, dann sind wir jetzt noch bei 1,3 Milliarden in etwa, die also nicht das gleiche sind wie in Milliarde 1991. Und ja, wir reden über relativ wenig Geld. Also das, was im Augenblick über die GAW, den Kern der deutschen Regionalpolitik, an Mitteln vergeben wird, sind 0,3 Promille des deutschen Bruttoinlandsproduktes. Das war früher mehr. Ja, wenn wir uns jetzt das Ruhrgebiet anschauen, dann müssen wir zunächst berücksichtigen, als 1959 die erste Kohlekrise im Ruhrgebiet eintrat, erste Nachgründung der Bundesrepublik, es gab in der Zwischenkriegszeit schon eine Kohlekrise, und gleichzeitig das Vorläuferprogramm der GAW, das zentrale Orteprogramm, gestartet wurde, da waren das zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Da war das Ruhrgebiet nämlich eine reiche Region in der Krise, und da hat Herr Hüther auch schon darauf hingewiesen, man versuchte strukturpolitisch gegenzusteuern durch Universitätsgründungen und durch Industrieansiedlungen. Also die Opel-Ansiedlung im Wesentlichen in Bochum ist sehr bekannt. Ein strukturpolitisches Konzept der Landesregierung gab es allerdings erst 1966. Die Regionalpolitik hingegen war in den 60er Jahren eine Politik rein für ländliche Regionen. Industrielle Investitionen und Ansiedlungen sollten in strukturschwachen ländlichen Regionen gefördert werden, genauso wie es dann in der GRW übernommen wurde. Kein Programm für den Strukturwandel in Industrieregionen. Als dann die zweite Kohlekrise aufkam, die Krise sich verschärfte, Ende der 60er Jahre, da wurde auch die GRW gestartet, aber es waren weiterhin zwei Paar Schuhe. Es war immer noch das Ruhrgebiet eine wirtschaftsstarke Region. Dort versuchte die Landesregierung gegenzusteuern mit einem Entwicklungsprogramm Ruhr und später mit dem Nordrhein-Westfalen-Programm, was den Ansatz räumlich etwas erweiterte. Die GRW war aber immer noch ein Instrument für ländliche Regionen. Komischerweise ist das nicht mehr so allgemein bekannt. Ich habe das gerade gestern noch mal nachgelesen. Es gibt eine größere Veröffentlichung des BMWI zur Regionalpolitik aus dem Jahr 2016, wo tatsächlich geschrieben steht, dass die GRW aufgesetzt wurde wegen der Kohlekrise im Ruhrgebiet und dass das den Strukturwandel in Altindustrieregionen befördern sollte. Das war mitnichten der Fall damals. So, dann war das Problem in den 70er Jahren, es verschärfte sich noch einmal die regionalökonomischen Probleme nach der Ölkrise. Jetzt hatten wir nämlich ein generelles Wachstumsproblem dazu. Das Industriewachstum verlangsamte sich, die Verlagerungen in strukturschwache ländliche Regionen funktionierten nicht mehr richtig, aber gleichzeitig verschärften sich auch noch mal die Strukturprobleme im Ruhrgebiet. Der Rückgang industrieller Wertschöpfung beschleunigte sich und da wurde eigentlich erst so der Ansatz dafür gelegt, dass das Ruhrgebiet heute eine unterdurchschnittlich strukturstarke Region ist. Also beim Bruttoinlandsprodukt die Einwohner unter dem deutschen Durchschnitt liegt. Das war bis dahin noch darüber und da wurde dann der Pfad eigentlich nach unten erst eingeleitet. Noch weniger in den einzelnen Strukturkrisen, Kohleabsatzkrisen der 60er Jahre. Ja, das NRW-Programm, das man aufgelegt hatte, wurde nicht zu Ende geführt. Auch Infrastrukturlücken blieben bestehen, die bis letztlich heute noch bestehen im Ruhrgebiet. Der GRW wurde allerdings dann in den 80er Jahren erstmals erweitert um ein Programm für Altindustrieregionen im Strukturwandel. Aber das war natürlich nicht der Kern der Förderung. Wie ging die Entwicklung dann weiter nach der Vereinigung? Ja, seitdem etwa unterschreitet das Bruttoinlandsprodukt die Einwohner den deutschen Durchschnitt. Wir haben gesehen, ab dem Jahr 2000 hat es sogar sich halten können. Aber bis etwa 2000 ist es Stück für Stück zurückgefallen. Die Aufmerksamkeit war zu dieser Zeit natürlich stark auf den Aufbau Ost konzentriert. Und die Programme für den Westen wurden nochmal massiv zurückgefahren. 90% der GRW-Mittel gehen seitdem in den Osten. Das waren halt in den 90er Jahren noch ziemlich viel Mittel. Jetzt sind es aber halt nur noch sehr wenig Mittel und die gehen jetzt zu etwa 85% immer noch nach Ostdeutschland. Ja, die Förderung war im Ruhrgebiet war stark auf Abfederung des Strukturwandels in der Montanindustrie ausgerichtet und zu wenig auf die Schaffung neuer Branchen. Das kann man jetzt im Nachhinein sagen, die neuen Industriebranchen sind halt nicht da, die industrielle Wertschöpfung ist mit Rückgang der Stahlindustrie und Ende des Kohlebergbaus stark gesunken. Die neuen Branchen sind nicht entstanden. Schlussfolgerung, man hat letztlich wahrscheinlich die falschen Dinge gefördert. Damals, als man im Prozess drin war, sah das sicherlich anders aus dem Gefühl der Fördernden heraus. Ja, die GRW wurde halt zum Aufbau-Ost-Programm. Man hat das Instrumentarium 1:1 auf die neuen Länder übertragen. Man musste schnell ein Instrument haben und da galten halt die Investitionszuschüsse für Investitionen als das geeignete Instrument. Das Volumen stieg halt stark an in den 90er Jahren, aber seit dem Jahr 2000, wo die großen Ansiedlungen abgewickelt sind in Ostdeutschland und auch die EU gesagt hat, so, ihr müsst da mal die Förderhöhen etwas reduzieren, um den Wettlauf mit noch ärmeren osteuropäischen, südeuropäischen Regionen nicht so stark zu betreiben. Seitdem sind halt die Mittel erheblich reduziert worden. Die Frage ist, kann die GRW allein überhaupt viel bewirken mit 1,3 Milliarden? Die auf 25% der ostdeutschen Bevölkerung sich verteilen, der deutschen Bevölkerung sich verteilen. Ja, wenn wir jetzt nochmal die Armutsbetroffenheit anschauen, als weiterer Teil der regionalen Entwicklung, sehen wir eine hohe Betroffenheit in Ostdeutschland und im Ruhrgebiet, wenn wir die Einkommensarmut anschauen, also weniger als 60% des medianen Haushaltseinkommens, die Haushalte. Die Quote ist dort am höchsten, Gelsenkirchen. über 30% zum Beispiel und in manchen ostdeutschen Regionen ähnlich hoch. Wenn wir aber eine Kaufkraftbereinigung machen, dann sehen wir ein deutlich anderes Bild. Die Städte sind im Wesentlichen noch die Regionen mit höherer Armutsbetroffenheit und das Ruhrgebiet weiterhin. Da ändert sich nicht viel beim Ruhrgebiet. Warum? Weil es beim Preisniveau nicht weit vom deutschen Durchschnitt entfernt liegt. Das ist nicht so teuer wie andere Metropolregionen und nicht so billig wie ländliche Regionen. Also schneidet es nach der Preisbereinigung ähnlich gut ab wie vorher. Ostdeutschland hingegen schneidet massiv besser ab. Die Preise liegen etwa bei 93% des westdeutschen Niveaus. Das macht dann schon eine Menge aus. Ja, wie kann die Regionalpolitik zukünftig besser an Rhein und Ruhr wirken? Bisher sehen wir ja halt, dass sie nicht so stark dort gewirkt hat. Das liegt aber halt auch daran, dass die Regionalpolitik selbst da nur in sehr kleinem Umfang zum Einsatz gekommen ist und die Strukturprogramme eigentlich seit 1990 auch nicht mehr, teilweise schon vorher abgebrochen wurden, als dem Land die Mittel ausgingen, aber vor allem seit der Wiedervereinigung dort nicht mehr richtig durchfinanziert werden konnten. Ja, erstmal haben wir das Problem, dass wir in der öffentlichen Wahrnehmung viel von abgehängten peripheren Regionen reden, für die was getan werden muss. Die Daten aber was anderes zeigen. Wahrnehmung und Wirklichkeit driften auseinander für Deutschland. Herr Hüther hatte das auch schon gezeigt bezüglich der Sigma-Konvergenz, die weitergegangen ist. Diskussion um abgehängte ländliche Regionen nimmt Fahrt auf, während die realen Probleme sich stärker in die Städte verschoben haben. Wir haben bei den ländlichen Regionen tatsächlich eine Konvergenz zu den Städten seit dem Jahr 2000. Das hatte ich analysiert in einem IW-Report Ende 2017. Dann kam das IFO nochmal mit ähnlichen Ergebnissen für Europa raus, 2018. Und jetzt hat die OECD in ihren Regional Indicators das auch nochmal gesagt. Und immer wieder gibt es ganz erstaunte, aber sehr kleine Zeitungsartikel dazu, während ganzseitige Artikel über abgehängte Regionen auf dem Lande geschrieben werden. Bei den Städten haben wir weiterhin eine hohe Arbeitslosigkeit, während sie auf dem Lande schnell sinkt. Und die Einkommen sind kaufkraftbereinigt oft niedriger als auf dem Land. Dadurch halt auch eine hohe Armutsgefährdung. Wenn wir uns jetzt nochmal die Konvergenz in etwas anderer Form anschauen, dann ist das hier das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner. Oben die Kurve für die 70 Städte ab 100.000 Einwohner. Unten in Rot die ländlichen Kreise und Deutschland jeweils gleich 100 gesetzt, der deutsche Durchschnitt. Dann sehen wir, auch wenn die Kurven weiterhin von dem Durchschnitt relativ weit entfernt liegen, die Städte sind von 142% im Jahr 2000 auf etwa 133% runter, 33% Überschnitt. Und die ländlichen Regionen haben sich von 82% auf 85% des deutschen Durchschnitts hochgearbeitet. Dies liegt aber nicht etwa an einer Verschiebung der absoluten Verteilung des Bruttoinlandsprodukts in den Regionen, das ist einfach der Bevölkerungsboom in den Metropolen. Der ist nämlich bisher nicht nachgezeichnet oder in den Städten und Metropolen. Wenn wir das für die 7 Metropolregionen machen, kommt genau das Gleiche raus, die dem Rest des Landes gegenüberstellen. Der ist nämlich bisher nicht nachgezeichnet durch eine Verschiebung der Wirtschaftskraft. Die hat sich zwischen städtischen und ländlichen Regionen überhaupt nicht verschoben seit dem Jahr 2000 in Deutschland. Es hat sich nur die Bevölkerungsverteilung verändert. Also wir haben einen Boom der Städte, der aber auch mehr gefühlt ist, wenn man die Wirtschaftsleistung anschaut. Ja, Regionalpolitik neu denken. Was kann man denn jetzt vielleicht tun, um aus dieser Gemengelage an Fakten Schlüsse zu ziehen für die Regionalförderung? Wir haben die GRW mit 1,3 Milliarden Euro pro Jahr. Ab 2020 oder 2021 gibt es ein neues Förderkonzept in Deutschland, das nicht mehr diesen Ostfokus haben wird, dass westdeutsche Regionen stärker einbeziehen wird, dass vielleicht Strukturschwäche ein bisschen anders definiert, aber machten das bei 1,3 oder vielleicht zukünftig 1,5 Milliarden pro Jahr den Riesenunterschied aus? Ich glaube nicht. Die Arbeitslosigkeit in den strukturschwachen Regionen sinkt sehr schnell. Vielen ländlichen Regionen gibt es schon Arbeitskräftemangel, das wird sich verschärfen in den nächsten Jahren. Sollten nicht vielleicht besser Innovation und Produktivität, also Wertschöpfung statt Investitionen in Arbeitsplätze gefördert werden, wäre eine Fragestellung. Dann sogar von den Mitteln her wichtiger für die Regionalförderung in Deutschland, der EFRE, der Europäische Fonds für regionale Entwicklung, im Durchschnitt 1,7 Milliarden Euro pro Jahr in der aktuellen Haushaltsperiode, die auch 2020 ausläuft. im zukünftigen EU-Haushalt wird wegen Brexit, aber auch weil Deutschland im Konzert der europäischen Regionen einfach wohlhabender geworden ist, sicherlich weniger Geld zur Verfügung stehen. Das heißt, zu hoffen, dass wir aus diesen EFRE-Mitteln heraus die Probleme stärker lösen können, die wir in regionaler Hinsicht haben und da vielleicht mehr in das Ruhrgebiet und andere großstädtische Problemregionen lenken können, die wird sich nicht erfüllen. Frage, gibt es aus anderen Quellen einen Teilausgleich aus nationalen Mitteln? Da sind wir wieder bei der Frage der Raumwirksamkeit der Politiken insgesamt. Können wir da vielleicht was raussaugen, um die regionale Konvergenz noch stärker zu befördern und vor allem uns auch um städtische Problemregionen zu kümmern? Ja, ein weiterer wichtiger Fonds, der Europäische Sozialfonds, gut 1,1 Milliarden pro Jahr für Deutschland der Mitteleinsatz, wird auch jetzt schon verzahnt mit nationalen Programmen eingesetzt. Da sehen wir allerdings auch Kürzungen für Deutschland. Also wichtig ist Beschäftigungsfähigkeit, Weiterbildung von Leuten, die arbeitslos sind oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Wenn wir uns in Europa umschauen, dann hat Deutschland halt nach Tschechien die niedrigste Arbeitslosigkeit. Es gibt wenig Gründe aus europäischer Sicht, diese Mittel gerade auf deutsche Problemregionen zu konzentrieren, die im europäischen Vergleich keine Problemregionen sind. Wie kann man auch diese Mittel noch besser mit gruppenbezogenen nationalen Programmen, Fortbildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit zum Beispiel verzahnen? Ja, jetzt nur in den Raum geworfen zum Abschluss. Welche Mittel haben wir sonst noch? Wir haben Programm Soziale Stadt, 300 Millionen Euro. Das sind Mittel, die in Stadtteilen mit großen sozialen Problemen und damit auch in Städten mit großen sozialen Problemen konzentriert eingesetzt werden. Könnten wir da vielleicht eine Verstärkung erreichen oder mit anderen Programmbereichen, zum Beispiel mit der Gründungsförderung, verzahnen? Bisher ist es halt stark auf Stadtteilverbesserungen, Aufwertungen ausgerichtet. Man könnte mal ein bisschen rumspinnen und sagen, wir setzen diese Mittel ein und bauen damit auch regionale oder städtische Gründerzentren, wo Gruppen, die im Augenblick noch arbeitsmarktfern sind, dazu motiviert werden, dort Unternehmen zu gründen. Wie kann eine regionale Anti-Armutspolitik vielleicht auch verzahnt werden mit der Regionalpolitik? Da sind wir bei den Faktoren wie Ganztagsbetreuung von Schülern ausbauen, Fortbildungskurse, Gründungen, habe ich schon angesprochen. Wie kann man das vielleicht fokussiert in strukturschwachen Städten fördern? Und um die peripheren Regionen dann nicht ganz zu vernachlässigen, auch das hatten wir schon in anderen Vorträgen das Thema, vielleicht dort die Daseinsvorsorge stärker in den Mittelpunkt rücken, weniger Industrieansiedlungen, für die dort morgen keine Arbeitskräfte mehr da sind, fördern, sondern vielleicht uns darum kümmern, wie kann Arztpraxen erhalten werden, wie kann man mit Telemedizin und so weiter Gesundheitszentren vernetzen, dass die Menschen dort vor Ort die Angebote nutzen können, wie können Rufbusse den schlechten ÖPNV ergänzen, wie kann man auch vielleicht eine Förderung für den Erhalt von Einkaufsmöglichkeiten in ländlichen Regionen schaffen. Ja, vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Herr Röhl. Jetzt haben wir wieder Zeit für Fragen. Da ist die erste und die zweite gleich.
Ja, Rüdiger Hamm von der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Bei dem, was Sie, ich weiche jetzt so ein bisschen von der Ruhrgebietsthematik ab, aber Sie haben das ja in die Ruhrgebietsthematik eingebettet, dieses Problem der Städte, weil Sie das Ruhrgebiet auch vergleichen mit den 70 größten deutschen Städten. Das ist, glaube ich, das, was IW auch in den Rankings macht. Ich nehme an, das basiert zum Teil auch darauf. Und für mich stellt sich die Frage, und Sie waren da zum Schluss gekommen, dass nicht so klar erkennbar ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Absinken der Wirtschaftskraft, das habe was mit den Zuwanderungen zu tun. Für mich stellt sich aber die Frage, ob in diesem Topf der 70 Städte nicht mindestens zwei verschiedene Typen von Städten drin sind. Und wenn man die differenzieren würde, sich das Bild vielleicht auch differenzieren würde und dabei etwas in Erscheinung tritt, was jetzt hier auch heute mehrfach ja gesagt ist, vielleicht Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit zukünftig der regionalen Strukturpolitik sein müsste, dass da nämlich Städte dazwischen sind, die erhebliche Probleme haben, weil in ihren 70 ist ja jetzt auch München mit drin und Düsseldorf und Köln, wo es einigermaßen gut läuft. Aber es sind halt relativ viele Fußkranke auch mit drin. Und vielleicht kann man die ja mal auseinander differenzieren und hat dann da wirklich ein neues Problemfeld, was ja, glaube ich, auch in dem, was Herr Juncker und Heinrich erzählt hat, eine Relevanz hat, weil das sind genau die Städte vermutlich, die er erwähnt hat.
Ja, genau. Also Sie haben völlig recht. Das ist natürlich, das sind alle Städte ab 100.000 Einwohner. Und da sind auch, wir haben die nicht rausgezogen. Also wir haben nicht gesagt, wir vergleichen das Ruhrgebiet mit 13 100.000 Einwohnerstädten und nehmen wir den 70 Städten, da müsste man 13 rausschmeißen, die Ruhrgebietsstädte. Und dann würde die Kurve halt noch weiter nach oben gehen. Aber obwohl da die Fußkranken, wie Sie sagen, mit drin sind, würde die Kurve, wenn man die Ruhrgebietsstädte bei den 70 Städten rausnimmt, natürlich noch weiter nach oben weggehen. Also insofern, A, haben Sie recht, aber B, gibt es natürlich gute Gründe, das Ruhrgebiet zum Durchschnitt der Städte, wo sowohl die Schwächeren wie auch die Besseren drin sind, zu vergleichen und dann immer noch zu sehen, aha, es fällt zurück, auch gegenüber dem Durchschnitt, wo die Fußkranken, wie Sie sie nennen, dabei sind.
Da war noch eine zweite Frage und danach hier vorne und dort.
Ja, vielen Dank, Herr Röhl, für den sehr spannenden Vortrag. Ich fand das sehr gut nachvollziehbar, auch die Dimension der regionalpolitischen Instrumente zum den Herausforderungen und die auch zeigen, welche Möglichkeiten und Grenzen die einzelnen Instrumente haben. Deswegen wäre es vielleicht nochmal ganz spannend zu sehen, zu gucken, welche anderen regionalpolitischen Instrumente im Ruhrgebiet eingesetzt wurden und welche finanzielle Relevanz das hat. Ganz spannend fand ich auch den Vorschlag, einen integrierten Ansatz zu suchen. Man hat ja im Ruhrgebiet das versucht auch und hat auch Kultur mit einbezogen, große Kulturveranstaltungen. Man ist nicht so weit gegangen wie in Dundee jetzt kürzlich, die dadurch auch ein starkes Markenkennzeichen mit dem neuen Museum gemacht haben oder wie im Baskenland. Da hat man im Ruhrgebiet vielleicht die Metropolsituation nicht hinreichend genutzt, um so ein richtig starkes Kennzeichen für das Image zu schaffen. Aber dieser integrierte Ansatz erfordert ja auch eine Art von Governance, die für solche Prozesse erforderlich sind. Und das ist, glaube ich, eine spannende Geschichte. Haben Sie da in dem Bereich auch was im Ruhrgebiet geguckt? Wird ja immer geklagt, die am Kirchturm denken und keine interkommunale Kooperation und dadurch wird das alles nichts. Aber ich glaube, dass man sich in der Regionalpolitik auch sehr stark mit dem Thema Governance von Regionalpolitik beschäftigen könnte und das Ruhrgebiet da wahrscheinlich auch ein gutes Beispiel ist für positive und vielleicht auch Lernkurveneffekte.
Ja, da sprechen Sie einen sehr wichtigen Punkt an. Das Ruhrgebiet ist natürlich immer noch, ich habe es angesprochen, viele eigenständige Kommunen in eigenständigen Kreisen, die sich auf drei Regierungsbezirke verteilen. Bisherige Überlegungen, wir reißen die wieder raus aus den Regierungsbezirken und machen einen Regierungsbezirk Ruhr, sind allerdings haben nie gefruchtet, also sind nie weitergeführt worden. Man hat zuletzt noch unter der rot-grünen Landesregierung den Regionalverband etwas gestärkt. Man hat dem ein bisschen neue Kompetenzen gegeben und auch Direktwahl der Vertreter und so eingeführt, was jetzt aber, glaube ich, erst bei der nächsten Periode dann wirksam wird, die bei den Wahlen. Es ist ein wichtiger Punkt, aber bisher ist es politisch die Umsetzung, wir machen wirklich eine Ruhrstadt oder zumindest einen Bezirk Ruhr nie vorangekommen. Ich bin auch nicht sicher, ob das wirklich die Probleme lösen würde oder ob nicht gerade dieses brennende Thema Kommunalfinanzen eher wichtig ist und man dann ruhig den Wettbewerb unter den Kommunen dort bestehen lassen könnte.
Jetzt habe ich noch vier hoffentlich kurze Fragen. Vielleicht können wir jeweils zwei und zwei bündeln. 1, 2 und dann 3, 4.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Sehr interessanter Einblick. Für mich die Frage ein bisschen anknüpfend. Governance das eine, das andere, was vorhin auch schon mal anklang beim Ruhrgebiet, die Frage Pfadabhängigkeiten, Lock-in-Situationen durch die starke Großstruktur dort im Wirtschaftsbereich. So etwas taucht bei Ihren Daten aber nicht auf. Wäre das nicht ganz zentral eigentlich, um das Ruhrgebiet in seiner strukturpolitischen Dimension zu verstehen?
Können Sie gleich das Mikro 2 rein nach vorne geben? Danke.
Georg Kreuschnick, Institut für Föderalismus Innsbruck, ein Gasthörer hier. Ich darf bei Ihnen jetzt die Frage anbringen, die ich mich schon den ganzen Vormittag auch beschäftigt hat, und zwar durch die Zitierung des Ruhrverbandes. Es war heute oft die Diskussion über die Stärkung der kommunalen Finanzen und so weiter. Gibt es in Deutschland die Diskussion über interkommunale Verbände, über kleinere, über regionalere Betrachtung? Nicht wirklich. Das ist heute nie vorgekommen, weil die Erwähnung, also auch des Ruhrverbandes, ist vielleicht auch ein Hinweis, dass der Verband als solcher wenig Kompetenzen hat und als ein Dasein fristet, das nicht wirklich wirksam ist.
Ja, zur ersten Frage, also für die Fahrtabhängigkeit der Entwicklung im Ruhrgebiet und diesen Negativpfad, der eingeschlagen wurde, nachdem die Kohlekrise auftrat und die Stahlindustrie auch in den Abwärtstrend geriet, sind diese Mikrostrukturen natürlich sicherlich extrem wichtig. Aber wir haben uns in unserer Analyse tatsächlich auf Makrodaten beschränkt, die dann deskriptiv zeigen, wo es halt hingegangen ist in den verschiedenen Bereichen, Abnahme der industriellen Bruttowertschöpfung. Eine Mikrostrukturanalyse, was eigentlich da für Hintergründe waren, das wäre dann ja beinahe auch schon gewisserweise auch eine soziologische Untersuchung fürs Ruhrgebiet. Klar, man kann das immer dazu sagen, diese Strukturen, die dort bestanden, die haben Neuansiedlungen und Gründungen lange behindert. Jetzt sollten wir eigentlich so weit sein, dass sie das nicht mehr tun, weil die Stahlindustrie nicht mehr so groß ist und die Bergwerke das letzte jetzt zumacht. Dieser Punkt sollte überholt sein und ja, ich denke, vielleicht ist es auch sinnvoller, jetzt nach vorne zu schauen und einfach zu sagen, wie können wir wirklich Gründungsförderung dort auf die Straße bringen und Gründerzentren und den Mentalitätswandel herbeiführen. Die zweite Frage, muss ich zugeben, bin ich nicht der absolute Experte. Ich habe mich mit diesen Fragen schon zur Zeit meiner Dissertation ein bisschen beschäftigt und dabei halt gesehen, dass ganz viele Literatur und Beschreibungen dazu aus den 70er Jahren waren. Da wurden viele Verbände gegründet und es wurde viel überlegt, wie können wir Regionen neu ordnen, wie können wir die Kompetenzen stärken, dass Innenmetropolregionen, die ja dann am Entstehen waren, nach der starken Suburbanisierung der 60er, 70er Jahre, dass die wirklich in neue Strukturen überführt werden in kommunaler und regionaler Hinsicht. Und darum ist es irgendwie sehr, sehr still geworden. Wahrscheinlich, weil die Hürden so hoch sind und jede vor Ort immer die Widerstände extrem hoch sind, irgendwas zu ändern, packt man das halt praktisch gar nicht mehr an.
So, noch zwei kurze Fragen und eine kurze Antwort.
René Geisler, Bertelsmann Stiftung. Ich finde am Beispiel des Ruhrgebietes teilweise den Begriff der Struktur ein bisschen verengt. Das Ruhrgebiet leidet nicht nur unter der Wirtschaftsstruktur der letzten 40 Jahre, sondern der heutige Aspekt, den ich immer stärker beobachte, auch in Reportings, ist die Sozialstruktur des Ruhrgebietes. Wir haben immer stärkere und immer größere Milieus, die durch das Bildungssystem nicht mehr erreichbar sind, die durch den Arbeitsmarkt, durch Aktivierungen nicht mehr erreichbar sind, die sich immer stärker abschotten. Wir haben negative Migrationswanderungsbewegungen, die Guten wandern weg, was wir heute schon mal hatten, diese Konvergenz eigentlich nach unten. Wir hatten negative Wanderungsbewegungen aus Südosteuropa. Das heißt, ich glaube, wir brauchen im Ruhrgebiet ein anderes oder zumindest ein ergänzendes Verständnis von Strukturpolitik, das viel stärker auf die ganz besonderen Hürden der Sozialstruktur im Ruhrgebiet eingeht. Vielleicht haben Sie dafür irgendeine Idee.
Und Herr Junkern-Heinrich.
Ganz kurz kommentiert und eine Frage, Unterstützung für Herrn Geisler. Die Stadt Essen hat zwar nur 200.000 Einwohner verloren, das ist ja schon eine Hausnummer, aber damit wird verdeckt, dass die geblieben sind, dass da ein enormer Migrationswandel ist und ganz andere Problemgruppen als vor 40 Jahren. Also einfach nur Schrumpfung schönt das Problem fast ein bisschen. Zum Ruhrverband, auf der einen Seite hat das Ruhrgebiet seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ja ein Verband, weltbekannt für seine Freiflächenplanung. Die Planer aller Welt sind immer hingepilgert. Aber das andere Problem ist, es gibt zwei andere Probleme. Die Städte machen ihn nicht wirklich stark. Das sind Städte mit 200.000, 300.000, 400.000 Einwohnern. Da ist ganz starkes kommunales Selbstvertrauen. Und die Landesregierung hat bewusst drei Regierungsbezirke durchgelegt und wollte ihn vor 15 Jahren auflösen, einfach auflösen. Da merkt man auch ein Stückchen von regionalpolitischen Moden. Kurze Frage dennoch. Im Ruhrgebiet hat man eigentlich alles an strukturpolitischen Möglichkeiten versucht, die mir bekannt sind. Jede Mode hat man eigentlich mitgemacht. Es hat ein Stück gefruchtet und manchmal frage ich mich, wenn wir es nicht gemacht hätten, keine Hochschulen, keine Iber-Emscher Park, vielleicht wäre es noch schlechter gewesen. Aber überfordern wir nicht Regionalpolitik? Stößt nicht Staat an Grenzen, einen solchen massiven Verlust an Arbeitsplätzen zu kompensieren, wäre nicht eher die Strategie, sich auf ein gewisses Level gesund zu schrumpfen, aber nicht die Vorstellung zu haben, dass man an alter Stärke nur annäherungsweise anknüpfen kann.
Dankeschön. Danke. Herr Röhl, Sie haben das Schlusswort.
Ja, die beiden Fragen hängen ja sogar ein bisschen miteinander zusammen. Also klar, die Sozialstrukturen, die entstanden sind und die vielen sehr arbeitsmarkt- und bildungsfernen Bevölkerungsgruppen sind natürlich eine besondere Herausforderung. Die haben wir aber natürlich in unterschiedlichen Zahlen in fast jeder Großstadt inzwischen. Die konzentrieren sich da halt nur besonders, aber in Berlin haben wir das natürlich auch. Und trotzdem sehen wir, seitdem Berlin die Trendwende geschafft hat, 2005 brummt der Arbeitsmarkt und ist zuletzt wahrscheinlich 7,8% oder was. Die Arbeitslosenquote jetzt waren mal 18,9. Also Trendwenden sind möglich und Stück für Stück, die kommen natürlich zuletzt in den Arbeitsmarkt wieder rein und da sind die Probleme besonders groß. In unserer Studie, die ich erwähnt hatte zur Armut, wo ich hier eine Folie drin hatte mit der Einkommens- und Kaufkraftarmut, da sind wir ein bisschen stärker darauf eingegangen. Klar, da gibt es aus unserem Hause eine Reihe von Ansätzen, wie man es versuchen kann, diese Bevölkerungsgruppen wieder zu aktivieren, wie man Fortbildungsprogramme ausfahren kann. Es sind sicher dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen, aber es ist ja kein Grund, das nicht zu versuchen. Und letztlich hilft immer wirtschaftliche Trendwende, wenn das Arbeitsangebot wieder da ist. Können wir in fast allen Regionen beobachten. Die Arbeitslosigkeit sinkt dann kontinuierlich, ob von hohem Niveau oder von niedrigeren, mittleren. Wenn die Wirtschaft gut läuft, sind da auch Verbesserungen möglich. Die zweite Frage fehlte noch. Ja, wir hatten die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen angesprochen. Was war nochmal das?
Ja, die Frage war eigentlich, abschließen. Okay. Nein, aber überfordern wir nicht, haben wir nicht zu hohe Erwartungen bei diesem Problem, dass wir mit unseren Mitteln das wirklich hinkriegen?
Naja, der Punkt ist ja nicht, dass das Ruhrgebiet wieder zu München aufschließt, sondern der Punkt ist ja, dass man eine Trendwende einleitet nach oben und den Anschluss behält zu anderen Metropolen und zwar nicht durch Bevölkerungsverlust, sondern durch Wirtschaftswachstum und dass man den Pfad umdreht nach oben. Das ist ja schon schwer genug. Das heißt aber ja nicht, dass ich ja das Niveau der Top-Region anpeile.
So, vielen Dank zum Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet beschäftigt uns mit der Kohlekrise seit 60 Jahren, wird uns sicherlich auch noch weiter beschäftigen. Herr Röhl, ganz herzlichen Dank für den Einblick.